Streuspanne, Statistik und ihre Kuriositäten. Hallo und herzlich willkommen bei Streuspanne, einem Podcast des Fraunhofer ITWM. Das Thema ist heute höchst signifikant. Wir reden nämlich über den P-Wert, auch empirische Signifikanz genannt. Und das war gerade mehr als nur ein Wortspiel. Vielleicht habt ihr auch schon euch mit dem Konzept des P-Wertes gedanklich auseinandergesetzt oder sogar gekämpft und wolltet das Ganze endlich besser verstehen, dann ist jetzt die Folge genau das Richtige für euch. Schließlich sind die P-Werte mit das wichtigste Maß, um zu entscheiden, welche Studien veröffentlicht werden und bestimmen dadurch beispielsweise darüber, welche Medikamente zugelassen werden. Man könnte sogar sagen, sie entscheiden manchmal über Leben und Tod. Und selbst wenn ihr euch mit den P-Werten schon auseinandergesetzt habt und sogar vertraut seid, ist die Folge trotzdem auch das Richtige für euch, weil die Kritik unserer Experten natürlich auch in dieser Folge eine große Rolle spielen wird. Experten ist das richtige Stichwort. Meine bloggenden Kollegen. Hallo Sascha Fett.
Hallo Esther.
Und hallo Jochen.
Hallo.
Mein Name ist Esther Pakulat und ich führe wie immer fragend durch die Runde. Und auch wie immer starten wir mit einer klassischen persönlichen Eingangsfrage. Sascha und Jochen, benutzt ihr P-Werte überhaupt in eurem statistischen Alltag, in der Praxis? Wie sieht das bei euch aus?
Gar nicht einmal so oft, wie man das denken mag. Auch wenn die P-Werte mittlerweile in nahezu jeder Software irgendwie berechnet werden. Meist benutze ich die dann eher für Entscheidungen darüber, ob jetzt irgendein Faktor in einer Analyse berücksichtigt werden sollte oder nicht. Das heißt, man guckt dann, ist der jetzt irgendwie signifikant oder welche Faktoren sind jetzt signifikant. Das heißt, man könnte sagen, ich nutze den hauptsächlich als Indikator in der Modellbildung, aber auch da nicht als alleiniger Faktor. Und ich muss auch ehrlich sagen, dass ich nicht der allergrößte Freund von P-Werten bin und über die Gründe werden wir jetzt nachher wahrscheinlich noch ziemlich ausführlich sprechen.
Ja, und tatsächlich, auch ich benutze P-Werte relativ selten und das mag Außenstehende überraschen, dass man als Statistiker eben nicht den ganzen Tag klischeehaft Mittelwerte und P-Werte ausrechnet und auch mal ganz abgesehen davon, dass ich die Nachteile des Konzepts ja schon kenne.
Genau, Nachteile ist ein gutes Stichwort, aber bevor wir über diese Nachteile sprechen, müssen wir natürlich erstmal klären, was es mit den P-Werten auf sich hat und warum sie denn so extrem erfolgreich sind. Also wenn auch nicht unbedingt bei euch. Also könnt ihr mir einfach erklären, was es damit auf sich hat?
Ja, schnell und einfach jetzt vielleicht besser nicht, denn dann wäre es nicht mehr wirklich anschaulich. Aber machen wir mal ein Beispiel. Das Beispiel bringen wir auch sehr gerne bei uns im Statistikseminar bei uns im Haus. Und da versetzen wir uns gedanklich in einen ganz üblen Saloon im Wilden Westen. Und da hat sich gerade die Dalton-Bande nach einem Raubüberfall niedergelassen und möchte zum Beispiel eine Partie Mensch, ärger dich nicht spielen. Das muss man auch bei Banditen für die Work-Life-Balance ab und zu machen. Dabei besteht jetzt aber jeder darauf, dass er seinen eigenen Würfel benutzen kann. Und jetzt erinnert sich Emmett daran, dass Bob schon gerne öfter mal bei Spielen schummelt und irgendwelche Asse aus dem Ärmel zieht. Und deswegen wird Bob schon bevor das Spiel beginnt mit dem Vorwurf konfrontiert, dein Würfel ist gefälscht. Und das ist verboten und dann wirst du erschossen, wenn dein Würfel gefälscht ist.
Okay, Statistik im Wilden Westen. Wir hatten ja schon vieles, aber das noch nicht. Wie will Emmett denn testen, ob der Würfel gezinkt ist?
Ja, der schlägt ein sehr einfaches und direktes Vorgehen vor. Er lässt Bob exakt zweimal würfeln. Und wenn genau zwei Sechsen fallen, dann hat sein Test angeschlagen und er schießt Bob.
Also nur zweimal. Das erscheint mir aber sehr hart, selbst für den Wilden Westen. Mit welcher Logik testet Emmett denn?
Ja, die Logik dahinter ist tatsächlich sehr einfach und ja, sehr plakativ anschaulich. Also er sagt sich erstmal, wenn der Würfel fair ist, dann sollten Sechsen mit einer Wahrscheinlichkeit von nicht mehr als ein Sechstel fallen. Fairer Würfel, alle Augen fallen immer mit der gleichen Wahrscheinlichkeit, ein Sechstel. Und gilt diese Annahme, oder auch Hypothese genannt, dann ist die Wahrscheinlichkeit für zwei Sechsen hintereinander nicht größer als ein 36stel, was ungefähr 2,8% sind. Das ist also ziemlich unwahrscheinlich. Und wenn dieses sehr unwahrscheinliche Ereignis jetzt eintritt, dann sieht Emmett das als Beweis dafür, dass Bob einen gezinkten Würfel nutzt, weil die 6 einfach zu häufig gefallen ist.
Da klingelt was bei mir. Die 2,8% sind nun bestimmt der P-Wert und da gibt es eine magische Grenze, die 5%, richtig?
ganz genau so ist es. Diese 5% nennt man dann das Signifikanzniveau, auf dem man gerne arbeiten würde. Und das Signifikanzniveau ist so eine Art Maß für Seltenheit. Also wenn etwas weniger oft oder genauso oft auftaucht wie die Signifikanz, dann sage ich, hoi, das ist aber selten. So, das kann man jetzt verallgemeinern. P-Werte tauchen immer dann auf, wenn man einen Hypothesentest durchführt. Bei einem Hypothesentest hat man normalerweise 2 konkurrierende Hypothesen und basierend auf Datenmaterial will man eine Entscheidung treffen. Meistens ist eine der beiden Hypothesen, die nennt man dann die Null-Hypothese, diejenige, die nichts Besonderes aussagt. Meistens sagt die, es gibt keinen Effekt, es gibt nur den Zufall. Also, am Beispiel von unserem Saloon wäre das also, es gibt die Hypothese, der Würfel ist gezinkt, kontra der Würfel ist fair. Wenn der Würfel fair ist, das ist unsere Null-Hypothese, dann wären viele Sechser purer Zufall. Das kann ja mal vorkommen, auch bei einem fairen Würfel. Bob findet die Null-Hypothese jetzt gut, denn natürlich will er, dass die anderen ihm glauben, dass er einen fairen Würfel mitgebracht hat, während Emmett starke Zweifel hat und eigentlich diese Alternative bevorzugt, nämlich der Würfel ist gezinkt, dann gibt es ein bisschen mehr Action. So, und jetzt werden Daten erhoben und man schaut sich an, wie vereinbar sind denn die erhobenen Daten mit der Null-Hypothese? Und dann würde Emmett jetzt also feststellen, dass es doch eher unwahrscheinlich ist, dass Bob den Test besteht, nämlich 2,8%. Und weil Emmett alles unter 5% als unwahrscheinlich empfindet, sind ihm 2,8% zu selten, als dass das mit einem fairen Würfel passieren könnte.
Genau. Und mathematisch gesprochen ist das jetzt eine sogenannte bedingte Wahrscheinlichkeit. Man errechnet jetzt die Wahrscheinlichkeit dafür, dass man Daten in der Form beobachtet, unter der Bedingung, dass die Null-Hypothese gilt. Das heißt, Null-Hypothese, alles ist Zufall, der Würfel ist nicht gezinkt, die Wahrscheinlichkeit für eine 6 ist nicht größer als ein Sechstel. Das ist die Null-Hypothese. Und unter dieser Bedingung berechnet man jetzt die Wahrscheinlichkeit für das Ereignis, was einen interessiert, also in dem Fall für das Ereignis 2 Sechsen nacheinander. Und ist diese Wahrscheinlichkeit sehr klein, also in der Praxis nutzt man da, wie gesagt, diese berühmten 5%, dann verwirft man die Null-Hypothese, weil man sagt, naja, die erhobenen Daten, die ich jetzt beobachtet habe, die lassen sich jetzt nicht mit meiner Null-Hypothese vereinbaren. Ja, dann kann ja die Null-Hypothese nicht stimmen. Genau das ist die Logik dahinter.
Könnte man das so interpretieren, dass die Null-Hypothese nur mit 2,8% wahr ist?
Nein, das kann man nicht. Könnte man aber denken, und das wird auch leider viel zu oft gemacht. Wir haben es ja hier, wie gesagt, mit sogenannten bedingten Wahrscheinlichkeiten zu tun. Das heißt, man hat immer eine Bedingung, auf der man die Wahrscheinlichkeit berechnet. Und jetzt hängt es immer darauf ab, auf welche Bedingungen man sozusagen berechnet. Die empirische Signifikanz ist jetzt die Wahrscheinlichkeit, die Daten oder extremere zu beobachten, gegeben, dass eine Nullhypothese stimmt. Wenn wir jetzt aber umgekehrt etwas aussagen wollen, das, was du formuliert hast, war genau eine umgekehrte Wahrscheinlichkeit. Also wollen wir jetzt sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass die Null-Hypothese stimmt, gegeben, dass wir die gemessenen Daten beobachtet haben, dann müssen wir wieder den Satz von Bayes anwenden. Und noch trickiger, diese Wahrscheinlichkeit, dass man sagt, die Null-Hypothese ist wahr, ist nochmal eine andere Wahrscheinlichkeit. Das ist dann eine unbedingte Wahrscheinlichkeit und das wird dann sehr kompliziert. Da braucht man auch Bayes und dann braucht man noch mehr Annahmen rein und das rechnet man in der Praxis einfach nicht.
Ich würde jetzt sogar sagen, wenn wir aus der heutigen Folge nur eine einzige Erkenntnis mitnehmen, ja, es kommen noch viele tolle Erkenntnisse, aber wenn man nur eine einzige mitnimmt, dann bitte die, der P-Wert ist nicht als Wahrscheinlichkeit auf korrekte Aussage oder Wahrscheinlichkeit dafür, dass ich mich geirrt habe. All diese starken Aussagen, das ist es nicht. Denn Jochen hat gerade beschrieben, dass da eine Umkehrung stattfindet. Und ein ähnliches Problem haben wir auch mal im Blog analysiert. Das war der Blogpost zu den Themen Sensitivität und Spezifität von medizinischen Tests. Da war es so, dass die Sensitivität ist die Wahrscheinlichkeit, dass, wenn jemand krank ist und dann der Test gemacht wird, dass der Test das dann auch merkt, dass der also sensitiv genug ist, um die Krankheit zu entdecken. Wenn ich jetzt aber einen Test durchführe, das war damals anlässlich dieser ganzen Corona-Tests und Schnelltests, dann will ich ja das Umgekehrte wissen. Ich will nicht wissen, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Test anschlägt, wenn ich krank bin, sondern der Test hat angeschlagen, wie hoch ist jetzt die Wahrscheinlichkeit, dass ich krank bin. Und auch hier müsste man mit dem Satz von Bayes erstmal umrechnen und bräuchte dann andere Werte für die Formel, die man nicht immer hat. Also aus dem P-Wert Wahrscheinlichkeiten zu schließen, dass die Aussage richtig oder falsch ist, geht so ohne weiteres überhaupt nicht.
Genau, und wie immer bei den ganzen Anspielungen auf Blog oder den letzten Folgen, verlinken wir euch. Aber zurück zu den 5%. Gibt es denn einen Grund, warum man gerade diesen Wert nutzt?
Ja, den gibt es tatsächlich und im Wesentlichen ist der aber historisch, weil die 5%, die wirken ja jetzt erstmal sehr willkürlich, also könnte ja auch irgendwas anderes sein, es könnten ja auch 3% sein. Und das geht jetzt aber zurück auf Ronald Fischer, der war im frühen 20. Jahrhundert einer der prägendsten Menschen in der Statistik. Und durch seine Arbeiten und sein Wirken hat er für die Nutzung der empirischen Signifikanz auch wirklich viel getan und hat das auch sehr stark mit vorangetrieben, dass man diese Tests eben nutzt und dass dieses Konzept überhaupt auch relativ populär wurde. Und da gab es dann auch so eine Anekdote, die sich dann irgendwo gefunden hat. Also anscheinend hat er wohl irgendwann mal Tabellen mit P-Werten von Pearson, was ein anderer Statistiker war und der nicht unbedingt ein guter Freund von Fischer war. Also er hat Tabellen von Pearson dann eben genommen und kopiert und hat dann aber nicht alle übernommen, sondern halt nur einen Teil, wahrscheinlich aus Copyright-Gründen. Und darunter war dann auch der 5%-Wert. Das heißt, da hat er dann schon mal eine besondere Stellung nochmal bekommen. Und von Fischer wurde er dann nochmal explizit hervorgehoben, nämlich mit der Begründung, dass bei einer Normalverteilung diese 5%-Signifikanz ungefähr 2 Standardabweichungen entsprechen. Das meint jetzt, wenn ich jetzt Werte von einer Normalverteilung habe, dann bedeutet das nur 5% dieser Werte mehr als 2 Standardabweichungen von ihrem Mittelwert entfernt sind.
Ja, zumindest ganz grob gerundet. Ich würde aber mal sagen, die Tatsache, dass wir Menschen 5 Finger haben, hat auch ganz banalen Beitrag dazu geleistet, dass 5% so ein magischer Wert ist.
Gut, von den 5 Fingern zurück in den Wilden Westen und zu Bob und Emmett. Wie geht's denn da weiter?
Ja, nehmen wir doch mal an, dass Bob jetzt den Würfel dann 2-mal geworfen hat. Und wir erinnern uns, bei 2 Sechsern wird er erschossen. Die erste 6 kam, er wirft den Würfel nochmal und es kam eine 4.
Also gerade nochmal davon gekommen und alle sind happy.
Das wäre jetzt ein schönes Happy End, aber nicht ganz. Lass uns annehmen, dass es in unserer Geschichte weitergeht. Der Emmett ist immer noch nicht überzeugt, der Würfel ist gezinkt und das will er nachweisen. Dazu lässt er den Test wiederholen und diesmal fällt wieder eine 6 und als zweites eine 3.
Dann ist ja jetzt doch wieder alles gut. Oder immer noch nicht?
In unserer Geschichte jetzt immer noch nicht, weil Emmett ist sozusagen sehr stark mit der Vorstellung reingegangen, Bob bescheißt ihn. Und das will er jetzt wirklich unbedingt nachweisen. Und zudem ist auch noch beim letzten Wurf ist der Würfel vom Tisch gefallen und irgendwo am Tischbein liegen gekommen. Und deswegen sagt er, okay, Bob macht den Test nochmal und er lässt ihn nochmal würfeln. Und siehe da, es fallen jetzt 2 Sechsen.
Und damit war für ihn der Nachweis erbracht, dass Bob schummelt.
Ja, und Bob ist jetzt wahrscheinlich auch tot und wurde erschossen. Also insofern, für Emmett ist der Nachweis erbracht, aber statistisch hat er natürlich extrem unsauber gearbeitet.
Weil wir den Test einfach wiederholt haben.
Ja, beziehungsweise, also es ist richtig, er hätte den Test nicht einfach wiederholen dürfen. Ich weiß, dass das erstmal abstrus klingt, aber er wollte etwas demonstrieren. Und er war überzeugt von etwas. Er war überzeugt davon, dass Würfel gezinkt ist. Aber diese blöden Daten haben einfach noch nicht gezeigt, was er eigentlich schon wusste. Also hat er ganz laut gerufen, nochmal, nochmal, nochmal. Das ist wie, wenn so Kinder manchmal ein Wettrennen machen, ja, und dann ein Kind verliert und das nicht wahrhaben will, dann sagt es, halt, nochmal, ich war nicht bereit. Oder ich musste blinzeln und deswegen habe ich verloren. Dann wird das Wettrennen so lange wiederholt, bis man zufällig mal gewinnt oder so. Also immer den Neustart zu fordern, wenn einem das Ergebnis nicht passt, das ist natürlich unsauber.
Aber ist es denn nicht gut, wenn man den Test wiederholt und dann eben noch mehr Daten hat?
Ja, mehr Daten an sich wären ja wirklich gut. Aber was hier gemacht wurde, nennt man P-Wert-Hacking oder P-Hacking. Gehen wir erstmal auf folgende Beobachtung. Wenn ich ein 5%-Signifikanzniveau akzeptiere, dann bedeutet das, nochmal rufen wir uns in Erinnerung, was heißen denn diese 5%? Das ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass ich den Test akzeptiere oder dass der Test anschlägt, gut geht, obwohl nur der Zufall gewirkt hat. Das heißt, in diesen Fällen falle ich auf eine zufällig zu gute Stichprobe rein. Also die Stichprobe suggeriert zufällig einen zu guten Effekt, der in Wahrheit gar nicht da ist. So. Beim zweimaligen Würfelwurf waren es jetzt nicht 5%, sondern es waren 2,8%. Wir waren da also ein bisschen drunter. Wenn man sich jetzt also vorstellt, dass mit 5% Wahrscheinlichkeit ein Test bestanden wird, obwohl es keinen Effekt gab, 5% sind ungefähr ein Zwanzigstel. Das heißt, wenn ich auf einem 5% Signifikanzniveau in völliger Abwesenheit von irgendwelchen Effekten einen Test 20 Mal wiederhole, dann kann ich ganz grob erwarten, dass der Test einmal positiv ausgeht. Falsch positiv, wohlgemerkt. So, und auch wenn ich das jetzt nicht 20 Mal wiederhole, sondern nur 3 Mal, ja, steigere ich natürlich auf unzulässige Art und Weise die Wahrscheinlichkeit, dass der Test falsch positiv ausgeht. Und hier hat er das jetzt, ich glaube, es waren so ungefähr 8%, wo er das durch diese Wiederholung jetzt aus Versehen das Falsch-Positiv-Risiko auf 8% gehoben hat, statt der 5%, die vereinbart waren.
Und das ist ja dann deutlich über den von Emmett angestrebten 5%. Und dafür gibt es natürlich auch wieder einen Begriff, und das ist die sogenannte Alpha-Fehler-Kumulierung, weil sich hier eben Fehler aufkumulieren, also aufsummieren. Und das Signifikanzniveau, das bezeichnet man auch gerne mit Alpha. Und das kennen wahrscheinlich jetzt auch noch viele Hörer, und zwar aus ihrer Schulzeit. Das ist der sogenannte Fehler erster Art bei den Hypothesentests. Und der Gedanke ist ja auch an sich verführerisch, dass man eben häufiger testet und dass man dann guckt, okay, das hat beim ersten Mal nicht so gepasst, wiederhole ich es jetzt einfach nochmal und irgendwann wird schon irgendwie besser passen, oder ich schiebe jetzt nochmal irgendwo ein paar Versuche oder ein paar Daten nach. Aber das geht tatsächlich mit diesem strengen Testszenario einfach nicht. Entweder der Test wurde bestanden, dann darf ich nicht mehr nachbohren, oder er wurde nicht bestanden, dann darf ich auch nicht mehr nachbohren. Das heißt, diese beiden Ergebnisse stehen dann erstmal. Außer es gibt wirklich sehr, sehr gute Gründe dafür, dass der Test nicht zulässig war. Aber diese Gründe sind nicht im reinen Ergebnis zu sehen, sondern die müssen aus anderen Faktoren kommen, aus irgendwelchen Umständen, die ich beobachtet habe, wo ich wirklich sagen kann, okay, ich hatte jetzt irgendwie diesen Effekt und der Gilt sagt mir einfach, die Daten sind nicht zulässig. Dann kann ich das natürlich machen.
Also wenn der jetzt zum Beispiel den Würfel einfach nur so einen Zentimeter beim Tisch fallen lässt, statt ihn wirklich zu würfeln oder sowas.
Genau.
Aber um nochmal auf deine Eingangsfrage, Esther, zurückzukommen, ob es denn nicht eigentlich gut ist, dass man mehr Daten hat. Ja doch, das wäre es gewesen. Man hätte von vornherein viel besser vereinbaren sollen, dass man zum Beispiel 6-mal den Würfel wirft und dann irgendwie versucht, auf empirische Wahrscheinlichkeiten zu schließen, für dass eine 6 fällt oder dass zu viele 6 fallen. Wobei, wer unsere Folge, unser Streuspannlexikon zu Kavi Konfidenz in der Wahl gehört hat, der weiß, bei 6 Wiederholungen beim Würfelwurf kriegt man kein sonderlich scharfes Konfidenzintervall für die unbekannte Wahrscheinlichkeit hin, mit der eine 6 fällt. Also ja, es wäre gut gewesen, eine größere Stichprobe zu erheben, aber nein, es ist nicht gut, einfach einen Test so lange zu wiederholen, bis mir das Ergebnis passt.
Gut, das ist ja jetzt nur ein rein fiktives Szenario. Zurück in die Realität. Gibt es sowas denn auch in der wissenschaftlichen Praxis?
Ja, leider. Und es ist auch tatsächlich nicht so einfach abzuschätzen, wie oft es das gibt, weil Datenerhebungen und Auswertungen auch gerne mal im Verborgenen passieren können. Die werden ja nicht immer vollständig transparent veröffentlicht. Und was veröffentlicht wird, ist ja auch immer wieder so, kann man zumindest bei bestimmten Publikationen auch ganz gut steuern. Auch wenn da viele Paper oder Journals auch mittlerweile gegensteuern und sagen, okay, wir akzeptieren nur Dinge, die wirklich sehr transparent gemacht sind. Und es gibt aber auch durchaus Studien, wo Autoren recht offensiv zugeben, diese Form von P-Hacking oder man nennt es auch P-Dredging betreiben. Zum Beispiel gab es dann einen Forscher, der heißt Brian Wansink. Der war als Autor einer Reihe von Papers im Bereich der Ernährung mit dabei, und der hat sich online mal in einem Blogpost sinngemäß dazu geäußert, dass er eine Studentin beauftragt hätte, einen, wie er es nannte, coolen Datensatz mal anzuschauen und in verschiedenen Richtungen zu analysieren und damit herauszufinden, was man da so veröffentlichen könnte. Und dann fielen dann auch so Aussagen wie, Hypothesen ergeben sich üblicherweise nicht im ersten Data Run. Das heißt, wenn ich das erste Mal drauf gucke, dann fallen mir vielleicht gar nicht so wirklich gute Hypothesen ein, die ich jetzt damit testen kann, sondern man guckt sich den Datensatz halt an und versucht dann halt Hypothesen herauszuziehen, auf die man das Ding testen könnte. Und er sprach dann auch davon, dass man P-Hacking nicht mit Data Mining verwechseln sollte.
prinzipiell ist das keine verkehrte Aussage. Zumindest passt die ganz gut zur gelebten Realität. Man kann durchaus einen Datensatz in verschiedene Richtungen auf Muster analysieren. Dann muss man die Teststatistiken aber ein bisschen anpassen, modifizieren, damit man diese Alpha-Fehlerkumulierung nicht hat. Und man muss dieses Vorgehen transparent kommunizieren und idealerweise dann eine neue Untersuchung machen, die sich dann auf eine dieser Hypothesen fokussiert hat. Und der P-Wert reicht in dem Fall nicht aus. Dazu machen wir mal ein ganz einfaches Beispiel. Ich möchte den IQ vorhersagen oder ich interessiere mich für den IQ von Leuten, wenn sie 30 Jahre alt sind. Und jetzt ziehe ich mal, das ist ein völlig abstruses Beispiel aus dünner Luft gegriffen, jetzt ziehe ich 20 Variablen herbei, die den IQ im Alter von 30 erklären sollen. Die Sozialversicherungsnummer, die Fahrgestellnummer des ersten Autos, das man sich nach dem Führerschein gekauft hat, und die Tagestemperatur, die Tageshöchsttemperatur am 18. Geburtstag. So. Und von diesen abstrusen Variablen, die keinerlei Einfluss auf den Intelligenzquotienten im Alter von 30 haben sollten, da ziehe ich mir jetzt 20 Stück an den Haaren herbei. Und jetzt mache ich eine Untersuchung. Und wenn ich jetzt 20 unkorrelierte Variablen habe und die aber irgendwie auf ein 5% Signifikanzniveau teste, dann kann es mir durchaus passieren, dass zufällig eine davon korreliert und falsch positiv korreliert. Und ich sage, hey, schau mal, wir haben rausgefunden, man muss sich am 18. Geburtstag in einem möglichst heißen Land aufhalten, dann ist man mit 30 umso schlauer. Und so eine Zeitungsmeldung erscheint dann auch. Das ist dann aber, das darf man so nicht machen, ne? Also wenn man nach Hypothesen forscht und sagt, ah, ich glaube, wir sollten genau diese Hypothese in den Vordergrund stellen und genau die veröffentlichen und so tun, als hätten wir das die ganze Zeit gewusst, dass wir das untersuchen wollen, dann ist das ein intransparentes, falsches Vorgehen. Was man jetzt machen müsste, ist zu sagen, hoppla, wir haben da was gefunden, wir wissen gar nicht so genau, ob das stimmen kann. Wir sollten jetzt mal einen weiteren Datensatz erheben, der sich explizit um die Frage dreht, ob die Tageshöchsttemperatur am 18. Geburtstag etwas mit dem IQ im Alter von 30 zu tun haben könnte.
Du hast den Autotyp immer wieder vergessen. Egal. Also,
ja, das könnte wirklich korrelieren. Ich bin aber nicht sicher.
Das war doch auch dabei. Okay. Und wie ist das jetzt mit dem heruntergefallenen Würfel? Wie muss man das bewerten?
Das hat man ja vorhin schon mal kurz angesprochen, dass die Umstände, wie die Daten erhoben wurden, durchaus eine Rolle spielen können und man dann eben Datenpunkte einfach nochmal erheben können oder müsste teilweise. Das heißt, man muss da genau hingucken. Wenn der Würfel jetzt wirklich irgendwie gebrannt hat und nicht richtig fallen konnte, dann hätte man diesen einzelnen Wurf durchaus wiederholen müssen. Falls nicht, dann eben nicht. Man muss auch aber sehen, dass in diesem Prozedere eine gewisse Verführung liegt. Wenn mir irgendwelche Daten nicht zusagen, dann kann das sehr dazu verleiten, bei genau diesen Datenpunkten Erklärungen dafür zu suchen, warum die jetzt eben nicht gut waren.
Und das passiert in der Wissenschaft sehr oft und kann da auch beliebig problematisch werden. Das ist dann auch Wissenschaftsbetrug, obwohl man es vielleicht oder hoffentlich im Einzelfall gar nicht absichtlich oder böse gemacht hat. Und diese Verzerrungen, die können leider ganz leicht passieren, weil bei passenden Datenpunkten umgekehrt niemand so genau hinschaut. Also bei Datenpunkten, die meine Hypothese bestätigen, die nehme ich unreflektiert mit. Und Datenpunkte, die nicht in meine Hypothese passen oder die mir das Ergebnis kaputt machen, da bin ich allzu leicht dabei zu sagen, ah ja, Messfehler, Ausreißer, kann ich rausstreichen und so weiter.
Da vielleicht noch eine kleine Anekdote aus meinem physikalischen Praktikum während des Studiums, was natürlich nicht ganz so sonderlich ernst genommen wurde, aber nachher saß dann auch die Betreuerin neben uns und hat gemeint, ja, nimmt man den Datenpunkt raus und den Datenpunkt raus und den Datenpunkt. Das war jetzt so in einem Bereich der Umweltphysik, weil man wollte da so eine U-förmige Kurve wollte man beobachten und bei uns sah das einfach aus wie eine Datenwolke. Und dann haben wir tatsächlich ein paar Datenpunkte rausgenommen, so nach dem Motto, jetzt sieht es aus wie ein U. Aber die Begründung, das war genau das Vorgehen, muss man sagen. Also, ja.
Hört sich nicht seriös an. Aber ja.
War nur ein Praktikum, deswegen.
Nicht bei uns. Okay, zurück zum Wurf. Den Wurf könnte man ja durchaus wiederholen.
Ja, aber selbst unter dieser gnädigen Auslegung, dass man eben dass man jetzt eben wiederholen konnte, wäre man bei zwei Wiederholungen immer noch knapp über der 5%-Grenze. Also das heißt, bei einem fairen Würfel passiert das ungefähr in knapp 5,5%, dass entweder der erste oder der zweite Test anschlägt. Aber selbst wenn wir jetzt sagen würden, okay, den einen Test kann man wiederholen und 5,5% Signifikanz wäre dann akzeptabel, dann haben wir ja noch immer nicht die wichtigste Frage geklärt. Und zwar, ist denn unser Test überhaupt geeignet, einen ungefähren Würfel zu detektieren?
Wie meinst du oder ihr das? Also wenn ich euch richtig verstanden habe, setzt man eine Hypothese auf und schaut dann, ob die Daten dazu passen. Wenn nicht, dann verwirft man die Hypothese und damit ist die Sache ja eigentlich eindeutig.
Ja, das wäre schön. Also du hast ja vielleicht im Vorfeld überlegt, dass du mit 5% Signifikanz arbeiten willst. Was dann passiert ist, dass du ganz viel Mühe, Fleiß, Arbeit, Geld und auch Hoffnung in das Experiment steckst. Es hängt ja schließlich deine Master-, Bachelor- oder Promotion davon ab. Dann erhebst du die ganzen Daten, schlägst dich mit diesen Formeln herum, nur um am Ende dann einen P-Wert von 6% zu bekommen. Und das ist leider oberhalb der magischen 5%. Und dann ist es extrem verlockend, zu schreiben, ja, wir wollten ja eh nur mal ein Indiz bekommen und alles unter 10% ist doch ein saustarkes Indiz und 6%, das ist doch so kurz vor signifikant, also das ist doch der beste Beweis, dass ich mehr Forschungsgeld brauche, um weiter zu forschen. Also da wird die 6% wird jetzt plötzlich auf ein Treppchen gehoben, wo sie eigentlich nicht sein sollte.
Würde sowas denn als Indiz taugen?
Also es wird heute so getan, als ob alles über 5% als Indiz taugt. Und es geht gar noch eins weiter. Es wird so getan, als wäre alles unter 5% schon ein Beweis. Also eine Korrelation von unter 5% beweist, dass es diesen Effekt gibt. So ist es aber nicht. Wir haben heute schon von Fischer gehört, dem Urheber dieser ganzen Testtheorie. Und der hat gesagt, ein P-Wert unter 5% ist ein Indiz, dass es sich lohnt, da mal genauer hinzuschauen. Wir hatten jetzt ja das Beispiel mit dieser Tageshöchsttemperatur. Also wenn die Tageshöchsttemperatur am 18. Geburtstag, wenn die jetzt auf einem 5%-Niveau irgendwie korreliert mit dem IQ oder sowas, dann hätte Fischer gesagt, das ist kein Beweis, sondern das ist jetzt ein Indiz dafür, dass ihr mal physiologisch genauer hinschaut, ob denn die Gehirntemperatur am 18. Geburtstag, getriggert durch die Umgebungstemperatur, irgendwas bewirken kann, 12 Jahre später. Der hätte sich aber dagegen gesträubt zu sagen, dass das ein Beweis ist und hätte sich noch mehr dagegen gesträubt, dass man sagt, ja, den Bereich oberhalb von 5%, das sind immer noch ganz starke Hinweise. Das wäre also nicht im Sinne des Erfinders gewesen. Und genauso hätte er jetzt gesagt, wenn ihr behauptet, der Würfel ist gezinkt aufgrund einer statistischen Untersuchung, dann macht bitte noch irgendeine physikalische Untersuchung, schiebt die hinterher, bestimmt den Schwerpunkt des Würfels, zeigt, dass der eine Unwucht hat oder.
Und man muss auch schon sagen, dass es heute auch ein großes Bewusstsein für die ganzen Probleme mit den P-Werten gibt. Und das hat sich auch unterschiedlich stark in die Praxis übertragen und ist da auch teilweise sehr abhängig von den konkreten Journals, also wo ich gerade bin. Das heißt, je besser die Journals sind, desto mehr achten die auch darauf, dass man jetzt eben nicht nur sagt, hier, guck mal, P1%, das ist ein super toller Effekt, sondern dass sie dann sagen, okay, wir brauchen da jetzt auch eine Theorie dahinter oder eine bessere, oder die Untersuchung muss extrem gut sein, extrem große Daten, extrem vorregistriert. Das heißt, dass der Versuch tatsächlich vorher angemeldet wurde irgendwo, damit man dann nicht eben genau dieses Datennachschieben machen kann. Das heißt, dass man da wirklich eben gute Untersuchungen macht. Und zu diesem Bewusstsein hat jetzt auch beigetragen eine sogenannte Replikationskrise. Den Begriff haben vielleicht die ein oder anderen Zuhörer schon mal gehört. Und der betrifft oder betraf stark die Psychologie und die Medizin und beschreibt im Wesentlichen die Tatsache, dass man Ergebnisse von vielen, vielen publizierten Studien nicht wiederholen konnte, also nicht replizieren konnte. Und das ist für wissenschaftliche Ergebnisse eigentlich ein absolut schlimmes Zeichen, sage ich mal.
Es zeigt nämlich darauf hin oder deutet darauf hin, dass vielleicht doch nur der Zufall damals am Wirken war. Und jetzt begegnet uns auch der Name Daryl Bem. Den hatten wir schon mal in der Folge über Parapsychologie. Und man hat dann auch versucht, Studien von ihm zu wiederholen, aber erfolglos. Und in der Medizin geht das im Wesentlichen auf den Artikel Why Most Published Research Findings Are False von Ioannidis, ich glaube von 2005 zurück. Das ist schon ein sehr knackiger Titel, also die meisten veröffentlichten Studien sind falsch, also falsch positiv, könnte man jetzt sagen. Und damit kann man jetzt eigentlich versuchen, die Replikationskrise auf eine starke, vielleicht sogar einzelne Ursache runterzubrechen das wäre dann eben, dass man sich nur auf einen einzigen Indikator gestürzt hat, nämlich diesen p-Wert. Und der ist aber alleine nicht geeignet, um alle realen, relevanten Effekte zu finden, da er von unzähligen Effekten überlagert werden kann, systematischen Verzerrungen. Dazu sagt man jetzt ja neudeutsch auch gern Bias oder etwas eingedeutschter Bias. Da müssen wir mal eine eigene Folge drüber machen. Ja, Punkt.
Ja, also man interpretiert in einen signifikanten p-Wert also einfach viel mehr Beweiskraft hinein, als er tatsächlich hat.
Ja, das wird oft genug gemacht. Und das wird auch teilweise, da muss ich auch die Medien ansprechen, dass eben viele, ich sag mal, Pressemitteilungen von Universitäten oder von Forschungsinstituten dann auch einfach unreflektiert übernommen werden und dann eben von den vorsichtigen Formulierungen der Forscher sehr schnell auf eine sehr knackige Schlagzeile gegangen wird. Das heißt, dann wird dann irgendwie sowas, was in dem Journal formuliert wurde oder im Artikel Journal formuliert wurde, als das könnte jetzt ein Hinweis darauf sein, dass es eventuell da einen Effekt geben könnte unter Umständen. Die wird ja schon sehr, sehr abgemildert publiziert, sowas. Das wird dann häufig dann eben zu, keine Ahnung, Tomatensaft verursacht Krebs oder so ein Quatsch. Also da muss man höllisch aufpassen, was genau in diesem Schritt dann eben passiert, weil ich meine, das ist ja klar, Aufmerksamkeit zieht dann immer. Und anderer Punkt ist jetzt auch noch, man will ja nicht nur einen Effekt nachweisen. Man will jetzt ja auch abschätzen, wie groß dieser Effekt ist und ab wann mein Test jetzt überhaupt diesen Effekt gut nachweisen kann. Und dann gehen wir jetzt noch einmal zurück zu den Dortons. Und dort war Bob, also Emmett hat mit seinem Verdacht schon ganz richtig gelegen, weil Bob, der ist ein unbelehrbarer Ganove und Fallspieler und der hat in unserem Szenario tatsächlich einen gezinkten Würfel benutzt. Aber er war ja nicht blöd und hat gesagt, okay, der soll jetzt nicht nur Sechsen werfen, weil das fällt ja sofort auf, sondern er hat ihn sehr geschickt manipuliert. Und zwar so, dass die Wahrscheinlichkeit für eine 6 bei ein Fünftel ist und dass die restlichen Augen die übrigen 4/5 absolut teilen. So, die Frage wäre jetzt, wie hoch ist jetzt nun die Wahrscheinlichkeit, dass der Test von Emmett in diesem Szenario anschlägt?
Ganz einfach, 1/5 mal 1/5, also 1/25, oder?
Richtig, ganz exakt. Und das sind 4%. Also, da wären wir jetzt sogar noch unter den 5%. Also, Emmets Test ist auf diesem 5% Signifikanzniveau überhaupt nicht dazu geeignet, die vorliegende Mauschelei, also die tatsächlich stattfindende Mauschelei von Bob, aufzudecken. Und man sagt dazu auch, dass die Power oder die Mächtigkeit des Tests eben zu gering ist, um den Effekt nachzuweisen. Bob hätte sich jetzt also einen Vorteil erschummeln können, ohne dass die Chancen hochgestanden hätten, von Emmett mit seinem Test entdeckt zu werden. Hätte dieser ihn jetzt nicht den Test wiederholen lassen und ein, sag ich mal, statistisch unzulässiges P-Hacking betrieben.
Emmett hätte jetzt damit besser von Anfang an einen ganz anderen Test gewählt, weil er jetzt ja in der Lage sein muss, auch kleine Vorteile, die sich Bob ergaunert, aufzudecken. Also wenn der Würfel ganz deutlich gezinkt ist, ist es einfach. Aber wenn der Würfel so ein bisschen gezinkt ist, dass so ein bisschen öfter die 6 fällt, also ein Fünftel statt einem Sechstel, dann hätte er zum Beispiel Bob 3000 Mal werfen lassen müssen. Das wäre eine Größenordnung gewesen, wo man überhaupt in die Lage versetzt wird, so kleine Betrügereien aufzudecken. Esther, was denkst du, wenn ich dich jetzt 3000 Mal werfen lasse, wie viele Sechser dürfen dann fallen oder sollten ungefähr fallen?
Ja, also 3000 Mal ist schon ganz schön viel. Also bei einem fairen Würfel würde man 500 Sechsen erwarten, also vermutlich bei etwas mehr als 500.
Richtig, also man kann da jetzt ein bisschen mit den Binomialverteilungen herumrechnen und dann kriegen wir als Grenze 535. Und das nennt man dann auch den kritischen Wert zu dem Signifikanzniveau von 5%. Das heißt, übersetzt, 534 Sechsen passieren bei einem fairen Würfel zu etwas mehr als 5%, 535 Sechsen damit etwas weniger als 5%. Das Wichtige hier für uns ist aber, die Power des Tests ist nun deutlich höher, weil einfach der Stichprobenumfang viel, viel größer ist. Bob mit seinem gezinkten 1/5-Würfel hätte zu etwa 99,86% mindestens 535 Sechsen gewürfelt. Und damit wäre der Test jetzt sehr, sehr gut geeignet gewesen, Bobs Betrug aufzudecken, weil er zu nahezu 100% durch diesen Test durchgefallen wäre.
Also man muss nur den Testumfang groß genug machen, dann kann man jeden unfairen Würfel quasi detektieren.
Genau. Das kann man auch mal zu Hause testen. Man kann das alte Mensch, ärger dich nicht, mit dem leicht ranzigen Würfel mal rausgraben und den 3000 Mal werfen. Und dann sind die Chancen relativ gut, dass, wenn ich das wirklich 3000 Mal mache, also kann man sich mal am Wochenende ja mal vornehmen, das irgendwie in der Familie aufteilen, dann ist die Chance, dass man jetzt also mehr als 335 Mal eine 6 würfelt, relativ hoch. Das liegt dann jetzt nicht daran, dass der Würfel bewusst absichtlich manipuliert wurde, sondern einfach, weil es den perfekten Würfel nicht gibt. Und wenn dann also statt einem Sechstel, ein Sechstel ist ja ungefähr 16,66%, wenn der Würfel jetzt also bei 17,6% liegt, also wirklich nur graduell drüber, dann würde der Test schon anschlagen. Und wir kennen das auch aus den Medien. Da wird regelmäßig verkündet, na endlich hat sich mal jemand die Mühe gemacht und 100.000 Mal das Euro-Stück geworfen und jetzt wissen wir, dass das Euro-Stück nicht fair ist. Ja, das physikalisch war das klar, weil die Prägung nicht auf beiden Seiten identisch ist. War also nur die Frage, wie viel Testumfang braucht man, um die Abweichung von 50% zu detektieren?
Und da ist es jetzt auch noch sehr wichtig im Hinterkopf zu behalten bei diesem ganzen Erklärung. Diese statistische Signifikanz bedeutet eben nicht wissenschaftliche Relevanz. Und das kann man auch tatsächlich gar nicht oft genug betonen. Das heißt, statistische Tests können erstmal nur eine Abweichung von irgendeiner Hypothese detektieren. Ob diese nun groß genug sind oder das zeigen, was ich eigentlich jetzt überhaupt nachweisen möchte, das kann die empirische Signifikanz überhaupt nicht zeigen. Das ist einfach nur ein einzelner kleiner Wert, der zeigt, Moment, da ist ein Effekt, du hast jetzt einen Effekt beobachtet. Das kann Zufall sein, ist es wahrscheinlich nicht, aber wenn es nicht Zufall ist, dann kann es auch vielleicht irgendwas anderes sein. Und da gibt es auch ein sehr schönes Buch über diese P-Werte und der nennt sich The Cult of Statistical Significance. Und das ist ziemlich überspritzt und sehr polemisch geschrieben, auch weil Fischer da durchaus als Ganove auftaucht, würde ich mal so sagen. Aber es hat viele gute Punkte. Und die nennen dieses Schauen auf den P-Wert, ohne irgendwas zu berücksichtigen, das nennen die der The Sizeless Stare. Also das Starren auf den P-Wert, ohne überhaupt die Größe von dem Effekt zu berücksichtigen.
Die Effektstärke ist jetzt aber hochgradig relevant. Das haben wir gerade beim Würfel gehört. Ich kann signifikant nachweisen, dass ein realer Würfel nicht fair ist, wenn ich ihn tausende Male werfe oder bei der Euromünze. Die Frage ist aber, spielt diese Abweichung in der Praxis eine Rolle? Nein, tut sie nicht. Und gerade in der Medizin, wenn wir da jetzt zwei Medikamente haben, dann wollen wir jetzt nicht unbedingt dasjenige Medikament haben, dessen Wirksamkeit mit einem P-Wert von 0,0000 irgendwas Prozent nachgewiesen ist, sondern wir wollen ein Medikament haben, das uns einen messbaren Nutzen bringt. Also es bringt uns ja nichts, wenn wir ein Kopfschmerzmedikament haben, was hochsignifikant wirkt, aber den gefühlten Kopfschmerz von 100% auf 99% senkt. Dann kann ich das Medikament auch weglassen. Und die empirische Signifikanz weist den Effekt nach und ignoriert die Größe des Effekts erstmal komplett. Jetzt geht ein Shoutout raus, ein signifikanter Shoutout an die Quark Science Cops, die an dieser Stelle das auch immer wieder erwähnen, wenn sie sich mit der ganzen Quacksalberei herumschlagen müssen, dass statistische Signifikanz eben nicht wissenschaftliche oder praktische Relevanz bedeutet.
Und das ist tatsächlich auch ein häufiger Irrtum, der einem begegnet. Wenn eine geringe statistische Signifikanz vorliegt, dann wird oft so getan, als ob das Resultat jetzt wirklich wichtig sei. Das heißt aber erstmal nur, da gibt es irgendeinen Effekt. Im Idealfall ist es der Effekt, den ich nachweisen möchte. Aber es passiert ja oft in Studien, dass ich viele, viele Variablen habe, also viele Einflussfaktoren, die das Messergebnis irgendwie beeinflussen können. Und dann habe ich noch eine sehr, sehr große Datenmenge dazu. Und dann erreiche ich eigentlich fast immer irgendeine Signifikanz, weil es immer schwieriger wird, alle möglichen Einflussfaktoren irgendwie zu berücksichtigen, also so zu kontrollieren. Und dann kann es sehr schnell passieren, dass ich am Ende ein schwach signifikantes Ergebnis habe, welches aber überhaupt keine Relevanz besitzt, weil ich eben irgendwas gemessen habe, was überhaupt nicht für meine Hypothese eine Rolle gespielt hat.
Okay, lasst uns mal zusammenfassen. Gemeinsam zusammenfassen. Ich beginne einen Satz und ihr vervollständigt. Ein P-Wert sagt aus,
wie wahrscheinlich es ist, dass unser beobachtetes Resultat rein durch Zufall zustande kam.
Und der maximale Wert, den wir tolerieren, sprich die Signifikanz, sollte im Vorfeld festgelegt sein.
Ein P-Wert sagt nicht aus,
wie wahrscheinlich es ist, dass die Hypothese wahr ist, beziehungsweise wir eine richtige Entscheidung getroffen haben.
Ganz, ganz kurz. An P-Werten ist zum einen problematisch,
dass wir stark dazu neigen, ihnen mehr Beweiskraft zuzusprechen, als sie eigentlich haben. Ein signifikanter P-Wert unterhalb von 5% sagt eigentlich nur, dass es sich da jetzt lohnt, weitere Untersuchungen anzustreben und nicht, dass der Beweis schon vorliegt.
Und zum anderen ist er problematisch, weil?
Ja, Signifikanz und Relevanz eben zwei Paar Schuhe sein können. Auch wenn sich ein Effekt nachweisen lässt, bedeutet das nicht, dass die Stärke des Effekts dann eine praktische Relevanz hat. Also Beispiel, das Kopfschmerzmedikament reduziert signifikant die Kopfschmerzen von 100 auf 99%, macht nichts. Also das kann dann ruhig signifikant sein, das Medikament brauche ich dann trotzdem nicht.
Sehr schön. Das sollten wir vielleicht öfters tun für die Zusammenfassung am Schluss. Genau. Relevant und wichtig ist jetzt auch, dass wir diese Folge beenden, bevor sie für euch irrelevant wird, weil zu lang. Es hat sich schon fast ein bisschen angefühlt wie ein längeres Streuspannenlexikon, aber ich weiß jetzt, warum wir da kein Lexikon draus gemacht haben, weil wir jetzt doch echt viel erklärt haben. Aber vom P-Wert hören wir sicher noch häufiger und wir werden wahrscheinlich auf diese Folge auch noch öfter hinweisen müssen. Ja, auch in unseren Folgen, wo wir uns mehr mit statistischen Kuriositäten wirklich befassen und nicht mit dem Wilden Westen unbedingt. Wie immer gilt auch heute, wenn euch solche kuriosen Statistiken in den Medien oder im Alltag auffallen, Paradoxe oder seltsame Zahlenbeispiele auch in eurem Alltag begegnen, dann meldet euch natürlich bei uns. Und wir freuen uns über jedes Like und über alle, die uns folgen im Podcast, die uns immer wieder hören und bedanken uns bei euch beim Zuhören und euch beiden danke ich für die Einordnung. Tschüss und auf Wiederhören.
Sehr gerne. Tschüss.
Tschüss.